From unsolved mysteries to unexplained phenomena, from comedy gold to relationship fails, Amazon Music's got the most ad-free top podcasts. Included with Prime. Download the Amazon Music app today.
Hallo, hier ist Ursula Weidenfeld und hier ist Tonspurwissen.
Ja, die Nerven liegen tatsächlich ein Stück weit blank. Es kommt sicher dazu, dass die Gastronomiebranche natürlich durch eine herausfordernde Zeit geht. Sie hat die schweren Corona-Einschränkungen gehabt. Sie hat sich seitdem zwar erholt, aber die Erholung läuft sehr ungleich. In den Metropolen erleben wir das alle. Restaurants wieder voll, aber in anderen Gebieten ist doch eher auch zu sehen, welche Probleme da sind.
Wie teuer wird die Pizza? Fragen wir einen Experten. Fragen wir Friedrich Heinemann.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
In Tonspur Wissen kümmern wir uns um Fragen, die wir alle haben. Und wir suchen Experten, die sie am besten beantworten können. Wenn Sie also auch eine Frage haben, wir finden die Wissenschaftlerin, die sich damit beschäftigt. Schreiben Sie uns doch an tonspur@rheinische-post.de oder kommentieren Sie uns oder teilen Sie uns oder abonnieren Sie uns oder machen Sie alles davon. Dankeschön. Über nichts wird im Moment so leidenschaftlich gestritten wie über die Mehrwertsteuer in der Gastronomie. Die soll am 1. Januar wieder auf 19% steigen und alle fragen sich jetzt, wie teuer wird denn dann das Essen? Wer kann sich das noch leisten? Ist es fair? Darüber spreche ich jetzt mit Friedrich Heinemann, der beim ZEW Leibniz Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung den Forschungsbereich Unternehmensbesteuerung und öffentliche Finanzwirtschaft leitet und an der Universität Heidelberg Volkswirtschaft lehrt. Hallo, Herr Heinemann.
Hallo, Frau Weidenfeld.
Herr Heinemann, im Moment wird in dem Steuerrecht über nichts schlimmer gestritten als über die Mehrwertsteuerrabatte bei der Gastronomie, die zum Jahresende auslaufen. Wie kommt's dazu?
Ja, die Nerven liegen tatsächlich ein Stück weit blank. Es kommt sicher dazu, dass die Gastronomiebranche natürlich durch eine herausfordernde Zeit geht. Sie hat die schweren Corona-Einschränkungen gehabt. Sie hat sich seitdem zwar erholt, aber die Erholung läuft sehr ungleich. In den Metropolen erleben wir das alle. Restaurants wieder voll, aber in anderen Gebieten ist doch eher auch zu sehen, welche Probleme da sind. Es hat sich auch teilweise in den Städten verschoben. Also die Umsätze sind so ein bisschen weg von den Mittagstischen, weil zum Beispiel viele Menschen öfter im Homeoffice sind. Also sehr viel struktureller Wandel ist da. Und da kommt jetzt die Politik und will da so eine Subvention wieder einsammeln. Da ist natürlich die Nervosität sehr hoch. Dennoch bleibt es natürlich in der Sache folgerichtig. Diese reduzierte Mehrwertsteuer in der Gastronomie war eine Krisenmaßnahme. Die hat man den Restaurants gegeben in der Corona-Pandemie. Man hat es nochmal verlängert, aber es war immer der Krisenkontext und der Kontext ist jetzt ausgelaufen. Die Corona-Pandemie liegt hinter uns. Wir sehen es, wie voll die Restaurants da dann doch wieder sind und daher sollten diese Art von Krisenhilfen jetzt auch enden. Die meisten anderen Krisenhilfen sind ja auch zum Ende gekommen und dann ist es nur absolut folgerichtig, dass das für diese auch gilt.
Da ging es um die Reduzierung der Mehrwertsteuer für Essen im Restaurant von 19% auf 7%. Das 7% ist das, was normalerweise für Lebensmittel bezahlt wird, wenn man sie kauft oder auch für Essen, wenn man es mit nach Hause nimmt aus einem Restaurant. Warum hat man das überhaupt gemacht?
Ja, 2020, als die Pandemie eben zugeschlagen hat, die Restaurants erstmal geschlossen wurden, außer Hausverkauf, nichts mehr machen konnten, da kam natürlich sehr schnell die Überlegung, wenn jetzt wieder geöffnet wird, wie können wir denen auch helfen? Wie kann man denen auch schnell zu mehr Liquidität helfen? Und dann ist natürlich so ein Drehen an der Mehrwertsteuer, dass man sagt, für die Restaurantdienstleistung, also wenn ich im Restaurant esse, dass davon mehr beim Restaurant auch bleibt. Wir müssen uns auch in die Monate zurückversetzen. Das waren ja Monate, als man wieder essen gehen durfte. Die Gastronomen hatten unglaublichen Aufwand. Die mussten auf Abstand setzen, sie mussten Adressen registrieren, es gab die Apps und es gab Desinfektionsmittel. Also 1000 Dinge, die Kosten nach oben getrieben haben. Und da hat die Politik gesagt, wir können ihnen doch eigentlich recht schnell und unbürokratisch helfen, wenn wir den Mehrwertsteuersatz jetzt absenken für die Dauer der Krise. Und in den Monaten war das natürlich auch nachvollziehbar.
Hat es denn was gebracht?
Kennst du schon die Bodyguard Boxspringmatratze von Bett1.de? 28 cm Komfort, 100% Vollschaum, ganz ohne Metallfedern. 2 Liegehärten in einer Matratze. Einfach wenden und deine Lieblingsseite wählen. Und das Beste? Du kannst 100 Nächte lang Probeschlafen. Egal ob ausschlafen, Serien gucken oder krümeln im Bett. Und wenn sie dir nicht gefällt, holen wir sie kostenlos wieder ab. Die Bodyguard Boxspringmatratze von Bett1.de gibt es bereits ab 333 Euro.
Ja, es hat schon was gebracht in dem Sinne, dass die Liquidität sich verbessert hat. Wenn wir jetzt zurückschauen seit 2020, 2021, die Gastronomie hat ja nicht nur den ermäßigten Mehrwertsteuersatz bekommen, sie hat ja zusätzlich auch Hilfen bekommen in den Schließungsmonaten und sie hat natürlich auch sehr stark die Preise erhöht. Also ist ja eigentlich etwas ganz Interessantes passiert. Die Preise sind in der Gastronomie sehr stark erhöht worden. Die Preise in der Gastronomie sind stärker gestiegen als die allgemeine Inflationsrate und die Restaurants mussten gleichzeitig weniger ans Finanzamt abführen, weil die Mehrwertsteuer gesenkt worden ist. Also hier sind erstmal diese Margen erstmal gestiegen. Natürlich sind auch viele Kosten gestiegen, das muss man anerkennen. Aber man kann davon ausgehen, dass das doch eine ganze Reihe von Unternehmen auch stabilisiert hat, ne, sodass dass die erstmal weitermachen konnten und sich gut erholen konnten.
Jetzt sagen ja die Gastronomen, wenn dieser Rabatt ausläuft, der habe dazu geführt, dass die Preise eben nicht gestiegen seien oder nicht so stark gestiegen seien, wie sie hätten steigen müssen. Wenn der Rabatt also jetzt ausläuft, dann würden viele Gäste das Essen nicht mehr bezahlen können und es sei letztlich eine Strafe, diese Subvention jetzt zu streichen. Stimmt das denn nicht?
Ja, also das ist ganz interessant. Also man hat diese Subvention rausgereicht als Steuervergünstigung. Und die kostet etwa im Jahr gut 3 Milliarden. Ne? Man sollte mal ein Gedankenexperiment machen. Man hätte diese Hilfe rausgereicht als aktive Finanzzahlung an die Gastronomie. So, ihr kriegt jetzt mal für 2 Jahre lang in jedem Jahr 3,5 Milliarden. Ne? Dann wird keiner irgendwie fordern, das muss jetzt aber für ewig weitergehen. Aber weil es eben eine Steuersenkung war temporär, ist jetzt irgendwie so die Erwartung da, das muss jetzt für immer weitergehen. Die Frage, ob jetzt damit zu rechnen ist, dass die Rückkehr, es ist ja keine Steuererhöhung, sondern es ist eine Rückkehr zum normalen Umsatzsteuersatz und der immer gegolten hat für die Restaurants, den man vorübergehend in der Krise ausgesetzt hat und jetzt kehren wir dahin zurück. Also ist auch ein bisschen irreführend zu sagen, da ist jetzt eine plötzliche Steuererhöhung, da wird nun ein Steuervorteil wieder zurückgenommen. Ob der jetzt in voller Höhe zum Preissprung führt, das bezweifle ich. Das sagt die Branche indirekt auch eigentlich, dass das nicht stimmt, ne? Denn die sagen ja und die behaupten ja, die Vertreter der Branche sagen ja, diese Steuervorteil, der hilft uns bei vielen Sachen, der hilft uns, unsere Arbeitnehmer besser zu bezahlen, der hilft uns, besser Qualität zu geben, der hilft uns, ökologischer zu kochen und so, der hilft uns, die Margen der Unternehmen zu erhöhen, sodass die noch existieren können. Wenn das alles richtig ist, ne, dann kann es aber auch nicht stimmen, dass dieser Steuervorteil vollkommen an die Kundschaft weitergegeben worden wäre, denn man kann den Steuervorteil nur einmal ausgeben und die Gastronomen oder insbesondere die Verbände argumentieren immer so, als ob der Steuervorteil 3-4 Mal ausgegeben wird und das stimmt nicht. Und daher, auch deshalb ist nicht damit zu rechnen, dass die Rückkehr zur normalen Besteuerung in voller Höhe in die Preise geht, weil auch manche Kosten wieder gesunken sind. Dann denken wir an Energie, denken wir an die Corona-Kosten, die ich gerade erwähnt habe. Diese ganzen Sondermaßnahmen vom Hygienemittel bis zur Kontaktnachverfolgung, das war alles sehr arbeitsintensiv, das ist ja alles vorbei. Dafür hat man den Steuervorteil gegeben und die Sachen sind weggefallen und die Kosten sind damit auch ein Stück weit wieder gesunken. Und dann sorgt der Wettbewerb dafür, dass das nicht in voller Höhe die Gäste erreicht.
Sie sagen ja auch, Sie haben eine Studie geschrieben zu diesem Thema und da argumentieren Sie ja auch, dass dieser Steuervorteil ungerecht sei, weil er ja von allen Steuerzahlern am Ende bezahlt wird, aber doch nur einer bestimmten Gruppe oder vor allem einer bestimmten Gruppe zugutekommt.
Ja, das ist, glaube ich, wirklich ein ganz wichtiger Aspekt, denn das Geld fällt ja nicht vom Himmel, ne, für diese Steuervergünstigung. Das müssen ja andere zahlen, ne, denn also wenn wir so Steuervergünstigung der einen Gruppe gewähren, müssen wir anders die Steuern steigen. Und was die Empirie zeigt, ist, dass Restaurantdienstleistungen, also Geld für Essen gehen, in den monatlichen Budgets von armen Haushalten eine deutlich geringere Rolle spielen als in den monatlichen Budgets von reichen Haushalten. Also es ist nicht nur ein absoluter Unterschied, es ist klar, dass ein reicher Haushalt mehr davon ausgibt, der gibt sogar im Verhältnis mehr für Restaurants aus, als das jetzt ein armer Haushalt tut. Der gleiche Unterschied für kinderlose Menschen versus Familien. Familien gehen seltener essen, auch gemessen an ihren Monatsbudgets. Das heißt, hier ist ein Steuervorteil, der die Gemeinschaft kostet, der aber vor allen Dingen eher an Wohlhabende geht. Und das ist natürlich sehr zielungenau. Die Branche argumentiert da mal ein bisschen anders. Sie sagt, nur wenn die Preise niedriger bleiben, dann können sich das auch Familien noch leisten. Das klingt erstmal ganz plausibel. Aber da würden wir mal argumentieren, das ist ein ungeheuer schlecht gezieltes Instrument. Man gibt, um einer Familie so praktisch hier das Essen preiswerter zu machen, gibt man den Steuervorteil auch dem Feinschmeckerlokal nebenan, wo das kinderlose Doppelverdienerpaar sitzt und viel mehr Euros von dem Steuervorteil verdient als die Familie in der Pizzeria. Da sagen wir, dann ist das der bessere Weg, Sachen wie Kindergeld, Transfers an Familien und etc. etc. Also sozialpolitisch ganz klar der falsche Weg, diesen Steuervorteil zu entfristen.
Aber der galt ja auch und gilt eben auch nur bis zum 31.12. für Schulessen, für Kantinenessen und für Mensaessen.
Ja, das ist ein Punkt. Ne? Also das ist einer der Punkte, wo wir auch zustimmen und sagen, da sollte die Politik genauer hinschauen. Also in Schulen und Kindergärten, die Mensen, die sind oft von den Studentenwerken betrieben und sind dann gemeinnützig und entgehen so der Mehrwertsteuer. Aber gerade bei Schulen, Kindergärten, da haben wir tatsächlich ein Problem und da kann man auch viel besser argumentieren, dass hier auch gerade einkommensschwache Kinder, also Kinder aus einkommensschwächeren Familien sitzen, die da ja auch jeden Tag essen, genauso wie aus wohlhabenderen Familien. Und hier haben wir einfach auch die gesellschaftlichen Ziele, Elternschaft und Beruf besser vereinbar zu machen, der Trend zu Ganztagesbetreuung und so weiter. Also da ist ein Punkt, ne? Das sagen wir auch, die Politik, also es wäre ein sehr, sehr kluger Kompromiss zu sagen, das endet wie geplant Ende des Jahres, aber wir machen doch eine dauerhafte Entfristung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes für die Verpflegung in Kindergärten und Schulen. Das kann man auch gut administrieren, weil es ist ganz klar, was eine Schulkantine ist. Das ist klar definiert und da muss man keine Sorge haben, dass jetzt plötzlich eine Pizzeria nebenan sagt, wir sind aber eine Schulkantine.
Aber der Mehrwertsteuersatz wäre da schon auch dann das richtige Instrument oder würde man eben nicht besser fahren, wenn man sagen würde, wir bezahlen Schulessen anders, mit direkten Zuschüssen oder mit Kantinenzuschüssen.
Ja, das wird ja auch teilweise schon gemacht. Also sehr oft kümmern sich Kommunen darum und sagen, subventionieren dieses Essen auch stark. Und dann ist das hat einen anderen Konsequenz. Eigentlich ist jetzt, wenn man da die ermäßigte Besteuerung gibt, kostet das den Staat in der Gesamtbetrachtung auch nicht viel. Er verliert vielleicht minimal an Einnahmen, aber dafür müssten zum Beispiel die kommunalen Schulträger oder Kita-Träger auch weniger Zuschüsse zahlen. Also daher, Sie haben recht, man kann den einen oder anderen Weg wählen, aber hier könnte man Zeichen setzen, dass man da, wo die Argumente wirklich besser sind als an anderer Stelle, dass man da dann auch nachgibt.
Na, ich frage das vor dem Hintergrund, weil wir ja eigentlich immer Mehrwertsteuerdiskussionen haben oder ganz oft. Wir hatten sie in der Ukraine-Krise, als es um die Frage der Besteuerung von Gas und Öl ging. Wir haben sie eigentlich ja in jeder Krise, sagt jemand, okay, wir nehmen die Mehrwertsteuer weg. In der Corona-Pandemie eben in der Gastronomie. Ist es vernünftig, das zu machen oder hat man da eben immer das, was Sie gesagt haben, dass man eigentlich den Falschen mehr hilft als den Richtigen?
Ja, ich will es nicht ganz schlecht beurteilen. Der Vorteil von solchen schnellen Mehrwertsteuersenkungen ist, es gelingt sehr schnell, sozusagen Liquidität in den Kreislauf zu pumpen. Wir haben ja in Deutschland das Problem, also wenn Sie allen Menschen sozusagen 200 Euro überweisen wollen zum Schutz ihres Einkommens und ihres Konsums, Deutschland hat nicht die Daten, wir haben nicht die Infrastruktur, wir können es technisch einfach nicht. Das kann man kritisieren, aber es ist die Situation. Und als dann 2020 in der Pandemie entschieden wurde, den allgemeinen Mehrwertsteuersatz begrenzt von 19% auf 16% zu senken, gab es da auch viele Mitnahmeeffekte. Es ist sozialpolitisch ungenau gewesen, aber das geht schnell von heute auf morgen.
Ja, aber es hat auch nicht gewirkt. Ich meine, das war ja eine Idee von der damaligen CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer, das kam dann auch. Aber am Ende hat es die Konjunktur jetzt, also hat es der Konjunktur nicht den Schub gegeben, den alle davon erwartet haben.
Ja, das ist schwer zu beurteilen. Man muss sagen, dass Deutschland ja insgesamt durch die Pandemie wirklich mit dem blauen Auge durchgekommen ist, haben viele Maßnahmen zu beigetragen. Da hat das Kurzarbeitergeld zu beigetragen. Aber ich würde jetzt nicht ausschließen, dass auch die temporäre Mehrwertsteuer Senkung vielleicht einen Teilbeitrag geleistet hat. Sie ist vielleicht nicht das zielgenaueste Instrument. Aber um eins nochmal zu sagen, diese allgemeine kurzfristige Mehrwertsteuersenkung von 19% auf 16% ist natürlich viel weniger riskant, als wenn Sie jetzt einem Sektor der Gastronomie vorübergehend was geben. Also es ist jedem völlig klar, dass Deutschland nicht auf Dauer die Mehrwertsteuer auf 16% senken kann, ne? Weil das schlichtweg ist das nicht zu finanzieren. Jeder Mehrwertsteuersatzpunkt kostet 10 Milliarden im Jahr. Das Geld hat Deutschland nicht, ne?
So war, was natürlich die Mehrwertsteuer auch zum fast größten, ja, Batzen, genau, ne? Des Steueraufkommens,
genau, macht. Und daher war das wirklich glaubwürdig zu sagen, das ist beschränkt, zeitlich beschränkt und das kehrt zurück. Und da hat auch keiner angefangen, jetzt zu argumentieren, jetzt muss die Mehrwertsteuer für alle Zeiten bei 16% bleiben, weil jeder hätte gesagt, du hast doch eine Weise, wie sollen wir das finanzieren? Aber bei der Gastronomie, das ist jetzt anders, weil das scheinbar überschaubares Geld, das sind nur 3,5 Milliarden im Jahr. Man muss zwar sagen, das wächst dann jedes Jahr weiter. Auf 10 Jahre sind es dann schon fast 40 Milliarden. Aber da ist der Druck dann viel größer. Also ich würde differenzieren, eine allgemeine schnelle Mehrwertsteuersenkung, wenn die Nachfrage lahmt, kann man verantworten, aber diese punktuellen, Sie haben das Gas erwähnt, das ist das Problem ja genauso, ne? Es ist eigentlich völlig widersinnig in einem Land, was aus den fossilen Brennstoffen aussteigen will, den Gaspreis durch eine niedrige Mehrwertsteuer zu subventionieren. Hat man gemacht und jetzt läuft das wieder aus, muss auch auslaufen, damit keine falschen Preissignale gesendet werden. Und auch da hat man dann sogar eine Debatte, das soll aber bitte auf Dauer entfristet bleiben. Also es ist immer schwer, so eine Sache wieder zurückzunehmen und einzukassieren.
Jetzt reden wir ja über ein System und das ist ja für diejenigen, die sich nicht so oft mit der Mehrwertsteuer beschäftigen, kaum zu sehen, aber das ist ja ein bizarres Konstrukt von 3 unterschiedlichen Sätzen. Also es gibt 0% zum Beispiel für Bildungsleistungen oder für Mieten, dann gibt es 7% für Nahrungsmittel und Grundbedürfnisse und dann gibt es eben diese 19%, über die wir reden, für alles andere. Und dazwischen gibt es eben immer ein unfassbares Hin und Her und manchmal sind eben Dinge mit 7%, also wenn Sie zum Beispiel in einem Lokal etwas trinken heute, dann zahlen Sie 19%, wenn Sie etwas essen, zahlen Sie bis zum 31.12. nur 7. Und solche unterschiedlichen Sätze gibt es in ganz vielen Punkten und ganz vielen Bereichen. Halten Sie das für richtig?
Nein, das halte ich nicht für richtig. Also die Mehrwertsteuer hatte eben das Problem, dass sie ja nicht differenziert, erstmal, wenn ich 19% für alle mache, die differenziert ja nicht zwischen Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen. Also das müssen die Armen genauso zahlen wie die Reichen. Und das, und dann versucht man immer durch diese Ausnahmen das irgendwie zu korrigieren, dass man sagt, ja, eigentlich 19%, aber für Lebensmittel jetzt 7%. Und da hat man auch ein gutes Argument, weil Lebensmittel jetzt im Warenkorb der ärmeren Haushalte eine große Rolle spielen. Aber dann gibt es ja viele andere Ausnahmen. Und dann haben wir die Bücher. Die Bücher werden zu 7% besteuert, ne? Da haben sie jetzt keinen Verteilungsaspekt, weil Bücher werden eher von wohlhabenden, gebildeten Haushalten gekauft. Aber da haben sie jetzt so einen kulturellen Aspekt, dass sie sagen, wir müssen doch das Lesen fördern. Es gibt viel zu viel Fehlinformationen, ne? Also viel zu wenig Fähigkeit, mit Sprache noch umzugehen. Wir müssen das fördern. Ist vielleicht ein gutes Argument. Aber die Folge von all diesen Argumenten ist, dass natürlich jede Branche dann irgendwann gelaufen kommt. Und Sie haben gerade auch die Unterschiede im Kontext Lebensmittel, Gastronomie genannt. Da haben wir ja auch die bizarre Situation. Damit kommt ja die Branche jetzt andauernd. Ja, aber Take-away-Restaurantdienstleistung, also wenn ich mir meine Pizza mitnehme, dann wird die mit 7% besteuert, wenn ich im Restaurant esse mit 19%. Das ist doch widersinnig. Darauf kann man antworten, naja, es sind schon 2 unterschiedliche Dinge. In Deutschland haben wir die Entscheidung, dass ganz generell Dienstleistungen mit 19% besteuert werden. Und wenn man in einem Restaurant sitzt, dann konsumiert man ja nicht nur die Pizza, sondern man ist in einem geheizten Raum, der angenehm gestaltet ist. Man hat Service am Tisch, das ist ganz kleine Dienstleistung. Wenn ich die Pizza einfach nur nehme und mit nach Hause nehme, ist das viel näher an, ich kaufe Lebensmittel, ne? Die sind dann zwar aufbereitet. Aber es stimmt natürlich, dass sobald sie Ausnahmen geben, kommt die nächste Branche und will auch Ausnahmen haben. Das Ende vom Lied ist, dass wir heute so viele Ausnahmen haben, und das hat der Sachverständigenrat mal gerechnet, wenn man die alle einsammeln würde, dann könnte der Mehrwertsteuersatz, der allgemeine, sinken von 19% auf 16%. Und das wäre doch ein Wort. Also ich glaube, man sollte auch...
Ja, aber das würde doch dann wieder... Ich meine, ich wollte nochmal gerne wissen, weil Sie gesagt haben, Mehrwertsteuer ist eigentlich nicht, folgt eigentlich nicht dem Prinzip, dass man in Deutschland ja, dem ja alle zustimmen würden, dass eben Leistungsfähige stärker besteuert werden als weniger Leistungsfähige, weil die eben weil leistungsfähig und Menschen, die gut verdienen, eben tendenziell im Verhältnis zu ihrem Einkommen viel weniger Geld ausgeben und deshalb eben relativ weniger Mehrwertsteuer bezahlen als Arme, die eben den größten Teil ihres Geldes ausgeben müssen und deshalb eben von der Mehrwertsteuer, obwohl sie sonst vielleicht gar keine Steuern bezahlen würden, von der Mehrwertsteuer so stark betroffen sind. Das ist doch auch kein gerechtes System.
Ja, Steuersystem ist immer eine Gratwanderung zwischen Gerechtigkeit und Leistungsanreizen. Wir wollen ja, es stimmt, in einem gerechten System würde man vielleicht sagen, wir schaffen die Mehrwertsteuer ab. Aber dann müsste man die Einkommensteuer stark erhöhen und die fällt ja vor allen Dingen auf die Menschen, die arbeiten. Und da werden die besteuert, auch stärker besteuert, die viel arbeiten, die viel leisten, die eben zur Wertschöpfung beitragen. Und dann haben sie vielleicht ein gerechtes Land, aber was stagniert oder schrumpft und überhaupt nicht mehr die ökonomische Kraft hat, jetzt einen starken Sozialstaat zu finanzieren. Aus den Gründen.
Ja, aber wenn Sie jetzt die Mehrwertsteuer senken würden von 19% auf 16%, weil Sie alle Ausnahmen abschaffen, dann würden ja die Reichen wieder besonders profitieren.
Ja, genau. Aber das könnte man ja mühelos dann auffangen, wenn ich dann gleichzeitig das verbinde in der Einkommensteuerreform mit einem leichten Anstieg der Progression. Also dann hätte ich eigentlich unglaublich viel Verwaltungsaufwand gespart, weil ich diese ganzen Unterschiede nicht mehr habe. Und das soziale Anliegen, das ist sowieso sehr viel besser in der Einkommensteuer aufgehoben als in der Mehrwertsteuer. Da kann ich zwar versuchen, gewisse Güter zu differenzieren, aber am Ende haben sie immer große Mitnahmeeffekte. Also daher sollte man es ein Stück weit trennen und Ausnahmen der Mehrwertsteuer wirklich eher zurückfahren. Also Widerspruch, Restaurantdienstleistungen, Takeaway und am Tisch würde ich so lösen, dass ich auch Takeaway mit 19% besteuere.
Ja, aber trotzdem ist es ja so, also obwohl Sie ja jetzt sehr plädieren dafür, dass man lieber direkte Steuern nehmen sollte, um eben die soziale Ungleichheit zu bekämpfen. Trotzdem ist es so, dass die Mehrwertsteuer immer das Instrument der Wahl ist. Also es geht ja nie darum zu sagen, wir heben die Einkommensteuern an, vor allem auch, weil man weiß, dass die Reichen oder dass das sehr gut Verdienende auch sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten haben, was die Einkommensteuer angeht, sondern man geht immer hin und sagt, wir machen das mit der Mehrwertsteuer, ja, weil das so einfach ist.
Ja, zum Glück macht man es aber nur sehr begrenzt mit der Mehrwertsteuer. Also sehen Sie an, die ganzen Reformen auch jetzt der letzten Monate, Bürgergeldreform anheben, das ist ja Steuern- und Transfersystem sehr zielgenau auf wirklich bedürftige Haushalte. Da spielt sehr viel Musik und da macht man es und da passiert ja auch die eigentlich wirkliche Korrektur von Ungleichheit in Deutschland. Aber was macht die Mehrwertsteuer so attraktiv? Ich würde sagen, das reflektiert so eine Schwäche, die ich gerade schon kurz angesprochen habe, dass der deutsche Fiskus, und das haben wir in der Corona-Pandemie unglaublich gemerkt, der tut sich schwer, sehr schnell den Haushalten in breiten Instrumenten Geld zukommen zu lassen. Der kann das im Bürgergeld, der kann das vielleicht bei den Rentenbeziehern, aber er hat unheimlich Schwierigkeiten, wirklich zu identifizieren, wie können wir eigentlich jedem Haushalt, die alle jetzt leiden, unter der Pandemie sehr schnell Geld zukommen zu lassen. Und dann macht man es eben über so einen sehr groben Hebel der Mehrwertsteuer. Und das ist, glaube ich, das Problem. Wenn wir da bessere digitale Verwaltungsmöglichkeiten hätten, wäre da auch anders möglich. Es gibt ein schönes Bild, Milton Friedman hat man vom Helikoptergeld gesprochen, also dass man in der Krise den Menschen in der Breite Geld zukommen lassen will, so ein Helikopter kreist über Deutschland und wirft 100-Euro-Scheine raus. Dazu brauchen sie ein gutes digitales System, um das zu machen, das haben wir nicht.
Ja doch, klar, es gibt ja jemanden, der das hat. Die Gebühreneinzugszentrale des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Das ist eine super Idee. Das ist eine super Idee. Die ist ja mehr spezialisiert auf Geld einzuziehen. Ja, das stimmt. Da geht das dann plötzlich. Aber wenn Sie
Aber das wäre auch schlauer. Das wäre schlauer, wirklich Schecks zu geben und zu sagen, jeder bekommt, also das, was man gemacht hat, zum Beispiel mit dem Energiegeld, man überweist jedem Geld und sagt, gibt es aus.
Ja, das wäre.
Und damit bekämpft man
das. Das wäre viel schlauer und auch viel fairer. Jetzt hat man es zwar der Gastronomie gegeben, aber viele andere Dienstleister sind leer ausgegangen. Dann nehmen Sie Fitnessstudios, die bieten genauso eine Dienstleistung an, haben ungeheuer gelitten und machen auch was für die Gesundheit. Die können ja noch viel besser argumentieren, dass sie für die Gesundheit der Menschen da sind, als die Restaurants, die das jetzt auch behaupten, lustigerweise. Und das führt dann auch zur Ungleichbehandlung. Genau, also diese zielgenauen Instrumente wären viel besser. Und in die Richtung müssen wir gehen, dass wir wegkommen von den Mehrwertsteuerermäßigungen, von denen wir jetzt lernen bei der Gastronomie in einer sehr interessanten Fallstudie, dass man die kaum noch zurückdrehen kann.
Ja, und haben Sie nun eine Wette, wie das ausgeht?
Also da wird beinhart, wird da agiert. Ne? Also alle, die sich da engagieren und so ein bisschen zur Versachlichung beitragen, wir haben es vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung ja auch gemacht, da muss man sich wirklich warm anziehen. Man kriegt dann Fanpost in Anführungszeichen und wird auch teilweise versucht, wird auch sehr hart angepackt. Gut, dazu sind wir ja auch da, damit kommen wir ja auch klar. Aber es ist interessanterweise nicht nur die Gastronomiebranche, sondern auch die vorgelagerten Branchen. Der Großhandel, der die Restaurants beliefert, ist auch sehr stark in der Kampagne drin. Die Politik ist unter einem enormen Druck und es ist mehr so gespalten. Die, die mehr Haushaltspolitik machen, die sagen, wir haben doch 100 andere bessere Verwendungen, wie wir 3,5 Milliarden im Jahr ausgeben können, und die wollen das unbedingt zurückkehren zum normalen Satz. Aber die, die mehr so in den Wahlkreisen sitzen, von ihren Gastronomen unter Druck gesetzt werden, die neigen doch dazu einzuknicken. Also ich fürchte fast, dass die Politik einknicken wird, ist meine Erwartung.
Herr Heinemann, wir werden uns im Januar widersprechen und dann wissen, erstens, ob die Politik eingeknickt ist oder nicht, und zweitens, ob die Pizza dann am Ende wirklich teurer wird oder nicht. Dankeschön.
Gerne.
Ja, das war's leider schon wieder mit Tonspurwissen für diese Woche. Wenn Sie das kommentieren wollen, dann tun Sie das doch gerne bei X und erwähnen Sie dabei @LeibnizWGL, @RP Online und @DasTutManNicht. Darüber freuen wir uns. Und wir freuen uns noch mehr, wenn wir uns nächste Woche wieder hören mit einem neuen Wissenschaftler zu einem neuen Thema. Tschüss, Ihre Ursula Weidfeld.